mal vorzulesen. Römer 8, Abvers 1. Es gibt demnach kein Verdammungsurteil mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Denn das Gesetz des Geistes, das dich mit Jesus Christus zum Leben führt, hat dich von dem Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Das Gesetz des Moses war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand unserer Natur. Deshalb hat Gott seinen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt. Er kam in der gleichen Gestalt, wie wir als Mensch haben, die im Widerspruch zu Gott leben, und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess. Damit kann jetzt die Rechtsforderung des göttlichen Gesetzes in uns erfüllt werden, und zwar dadurch, dass wir uns nicht mehr von unserer Natur, sondern von Gottes Geist bestimmen lassen. Denn alle, die sich von ihrer Natur bestimmen lassen, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber von Gottes Geist bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber, denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Wer also von seiner eigenen Natur bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, sondern unter der des Geistes, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, gehört er auch nicht zu ihm. Wenn nun also Christus in euch ist, bleibt der Körper zwar dem Tod verfallen aufgrund der Sünde, der Geist aber erfüllt euch mit Leben aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat. Wenn nun der Geist von dem, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper lebendig machen, eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. Darum sind wir nicht mehr unserer eigenen Natur verpflichtet, liebe Geschwister, als müssten wir uns von ihr bestimmen lassen. Denn wenn ihr euer Leben von eurer Natur bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsst. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht, den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch in seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Die ganze Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, ohne dass sie etwas dafür kann. Sie musste sich dem beugen, der sie unterworfen hat. Allerdings hat sie eine Hoffnung. Auch die Schöpfung wird von der Versklavung in der Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Aber nicht nur das, auch wir selbst, denen Gott doch schon seinen Geist gegeben hat als Vorschuss auf das künftige Erbe, auch wir seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber auf etwas hoffen, was wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. In der gleichen Weise nimmt sich der Geist Gottes auch unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit seinem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was der Geist damit sagen will, denn der Geist tritt für die Heiligen ein, wie es vor Gott angebracht ist. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Das sind ja die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Denn sie, die er im Voraus erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und alle, die er dazu erwählt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was sollen wir jetzt nun dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann nicht irgendetwas vorenthalten? Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis? Angst? Verfolgung? Hunger? Kälte? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Es kann uns ergehen, wie es in der Schrift heißt, weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Vielen Dank, mein Schatz. Vater, und dir danken wir auch für dein ewig gültiges Gotteswort. Danke für all das, was wir gerade in diesem einen Kapitel schon aufnehmen konnten. Danke für deinen Geist. Danke, dass es möglich ist, jetzt und für immer mit dir zu leben. Rede du weiter zu uns. Amen. Römer 8, einmal inhaliert, das ist schon, ja, das ist der Hammer. Da ist so viel drin fürs Leben, so viel drin von dem, was er getan hat, von dem, was er tut, von dem, was wir haben dürfen. Und dann kommt Römer 9 und ich habe gestern Abend mal wieder die Überschrift noch gewechselt, weil Herzschmerzen, das musste irgendwie noch da rein, das war erst nicht da. Und ihr habt vielleicht gemerkt, in Römer 8 gibt es keine Herzschmerzen. Römer 8 ist Lobpreis, es ist ein Jubellied am Schluss, es ist voller Güte, voll von der Gnade, voll von all dem, was Gott gibt. Und dann kommen Herzschmerzen. Paulus hatte ja die Kapiteleinteilung nicht. Ja, und deswegen war es mir auch wichtig, nachdem wir jetzt so lange Apostelgeschichte hatten, mit all dem, was dort los ist, was ganz gut dazu passt. Ja, das ist wirklich, es greift so schön ineinander, das Leben von Paulus und dann auch hier das, was er lehrmäßig dargelegt hat. Aber trotzdem war es mir wichtig, Römer 8 nochmal zu hören und jetzt wahrzunehmen, ich meine, was setzt man auf die letzten beiden Verse noch drauf? Ein Blick in die Realität, in die Realität des ersten Jahrhunderts, die Paulus wahrgenommen hat. Und wenn ich da hineinschaue, dann sehe ich einen Teil von unserer Welt. Und wenn wir in unsere Welt schauen, dann ist es auch ganz vieles, was uns Herzschmerzen bereitet. Und wo ich überzeugt bin, dass es Gott auch Schmerzen bereitet. Deshalb die zweite und das dritte Wort, Herzschmerzen, Israel und Gottes Versprechen. Das ist mal so die Überschrift. Und dazu eine Fahne, die aus allen Flaggen der Welt so heraussticht. Ja, ich mag keine politischen Predigten und auch das wird keine politische Predigt. Aber es gibt eben nur ein Volk auf dieser Welt, was göttliche Verheißungen hat. Nein, es gibt mehr Völker, aber die anderen Verheißungen sind nicht der Verheißung Israels auch nur ähnlich. Und das ist auch der Einstieg in diesen großen Abschnitt. Gerhard hat uns ja schon in die Gruppe geschickt, dass wir da etwas zu anschauen, Kapitel 9, 10, 11. Ja, manche werden das schon geschaut haben. Mit fast allem von dem Nathan bin ich ganz glücklich, aber da werden wir noch ein bisschen weiter dran kauen an diesem Text. Herzschmerzen, das ist das Erste, was Paulus da bekennt, in Römer 9, Vers 1 bis 13. Aber bevor wir da reingehen, nochmal einen Blick zurück. Es ist nicht ganz neu. Ja? Und es ist eben nicht, manche Ausleger oder manche auch Bibelübersetzungen haben so als Überschrift ein Exkurs. So als wenn Paulus aus seinem Gedankengang rausgeht, aber das stimmt nicht. Ich bin überzeugt, das ist nicht so. Ich bin überzeugt, er hat den Gedankengang schon die ganze Zeit. Ja, in Kapitel 1, Vers 16, so nach der Begrüßung, ja, ist eine der längsten Begrüßungen, ist ja auch der längste Brief von Paulus, ja, aber nach der Begrüßung, 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Das ist mal ein Statement, ein Glaubensbekenntnis, ein klares Bekenntnis von Paulus. Eine Kraft Gottes ist es zur Rettung für jeden, der glaubt. Für die Juden zuerst und auch für die Griechen. Und Griechen heißt hier nicht nur wie wir, also Griechen heißt alle Nichtjuden. Deshalb übersetzen manche moderneren Übersetzungen auch für die Juden zuerst und für die Heiden oder für alle anderen. Für alle, aber zuerst für die Juden. Warum? Warum zuerst für die Juden? Klar, weil Jesus Jude war, weil Jesus dort gelebt hat, weil sie ihn zuerst gesehen haben, weil sie ihn zuerst wahrnehmen konnten. Und auch Paulus war Jude. Nicht aus dem Stamm Juda wie Jesus, aber einer aus dem Stamm Benjamin. Und auch er ging immer zuerst in die Synagoge, wir haben das ja in der Apostelgeschichte gelesen, zuerst zu ihnen und dann zu anderen. Und wir haben es gerade gehört, wir wissen aber, das ist jetzt ein Sprung aus Kapitel 1 bis in Kapitel 8, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Ihnen, die nach seiner freien Entscheidung berufen sind. Die er aber zuvor erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden, damit dieser, der Erstgeborene, sei unter vielen Geschwistern. Die er im Voraus bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und er, die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen. Und die er aber gerecht gesprochen hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen. Also hier lesen wir, in diesem Text lesen wir mal nichts von einem Bekehrungsaufruf, sondern da lesen wir nur das, was Gott getan hat. Und jeder, der in der damaligen Zeit ein bisschen geistlich, theologisch, biblisch gedacht hat, der muss sich gefragt haben, Paulus, wenn du das hier schreibst, was ist dann mit den ganzen Verheißungen, die Gott gegeben hat und die noch nicht erfüllt sind? Wenn Gott doch das so macht, wie du schreibst, Gott hat doch unser Volk erwählt. Was ist denn jetzt? Ja, wir haben letztes Mal, vor einer Woche haben wir gelesen und gehört, Zehntausende waren in Jerusalem zum Glauben gekommen. Eine große Zahl, aber nicht die Mehrheit. Und es gibt ganz wenige Völker auf dieser Erde, wo es jemals mal eine Mehrheit an Jesus-Nachfolgern gegeben hat. Es hat das da und dort gegeben, aber eine Mehrheit, das ist äußerst selten. Bis heute. In Südkorea hat man vor einigen Jahren von 51-52% gesprochen. Das ist schon gigantisch. Wo sie aktuell liegen, weiß ich nicht. Ja. Aber jetzt rein in unseren Text. Paulus, und das sagt, da kommt der Herzschmerz vor. Ich sage die Wahrheit. Und jetzt lassen wir uns das auf der Zunge zergehen und fassen, was er sagt. Ich sage die Wahrheit im Messias. Also das ist, Paulus wusste wahrscheinlich, dass Jakobus schreibt oder geschrieben hat, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Aber das ist wie ein Schwur, wie eine Bekräftigungsformel, die stärker nicht sein kann. Ich sage die Wahrheit im Messias. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen im Heiligen Geist bezeugt. Das sind vier Sachen, wo er sagt, so wie ich jetzt sage, so ist das wirklich, dass ich große Trauer und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen habe. Warum hat er das? Ich wünschte, selbst verflucht zu sein, vom Messias getrennt, um meiner Brüder willen, meiner Verwandten nach dem Fleisch, also um Israel willen. Weil er genau diesen Kampf, den wir gelesen haben, in der Apostelgeschichte, weil das geht nicht einfach an dem Paulus vorbei. Er liebt sein Volk und er weiß, sein Volk kennt das Alte Testament und sein Volk in der Mehrzahl erkennt den Messias nicht. Und das ist bis heute so. Auch da weiß ich nicht die ganz aktuellen Zahlen, aber noch vor ein paar Jahren waren mehr Araber und Palästinenser im Staat Israel, Jesus-Nachfolger, als Juden, messianische Juden waren. Es gab mehr fremde Gemeinden, arabische und auch englischsprachig-arabische Gemeinden, im Gebiet des Staates Israel als messianische Gemeinden. Wie es jetzt ganz aktuell ist, müsste man mal nachforschen. Aber es ist immer noch so, die bei weitem größte Mehrheit ist es nicht. Und das macht Paulus zu schaffen, das ist dem nicht egal. Der ist kein sachlich distanzierter Evangelist. Der sagt, ich bringe euch die Botschaft, macht damit, was ihr wollt, ich habe damit nichts zu tun. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern das, was er hier sagt, kann ich von mir nicht behaupten. Soweit geht meine Liebe bis jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, schaut euer Herz an, wie das bei euch ist. Ja. Ich lasse mir immer wieder die Liebe von Gott schenken. Und mir tut es von Herzen leid, wenn Menschen die Botschaft Gottes nicht annehmen. Aber dass ich wünschte, selbst verflucht zu sein, da kann ich nicht mit. Da kann ich echt nicht mit. Und Paulus hat vierfach bezeugt, dass das wirklich so ist. So eine Liebe hat er zu seinem Volk. Und so tief ist er getroffen. Wahrscheinlich auch, weil er selbst so war. Er wusste, wenn er in sein Leben schaut, wusste er genau, wenn Jesus in seiner großen Gnade ihm nicht vor Damaskus so massiv begegnet wäre, wäre er immer noch auf dem Irrweg. Er wusste ja, wie stark er in die falsche Richtung gerannt ist und was für eine massive Einflussnahme Gottes es gebraucht hat, dass er umkehrt. Ja. Und so hat er, wenn er da hinschaut in sein Volk, hat er Herzschmerzen. Und vor Jahren habe ich es in einem Film, oder wir haben es in einem Film gesehen, von den Geschwistern in China. Und da ist uns aufgefallen, wenn die Geschwister in China für ihr Volk gebetet haben, dann kam es fast immer dazu, dass die anfingen zu weinen. Wir sind doch so viele, die dich noch nicht kennen. Ja? Und mir ist aufgefallen, ich habe noch nie so für Deutschland gebetet. Noch nie. Und nie für Österreich mit so viel Tränen gebetet wie diese Menschen. Ja? Schon auch mit Tränen, aber bei denen war das, ja, die fingen an zu beten eine Zeit lang und dann kamen denen in ihrer großen Liebe und vielleicht auch in ihrer Traurigkeit, so wie bei Paulus. Er hat große Trauer und einen unaufhörlichen Schmerz, weil er sich wünscht, dass die Menschen Jesus Christus erkennen, den Messias, und es geschieht. Ja, es geschieht, aber nicht so umfassend, wie er sich's wünscht. Deshalb Herzschmerzen, bis heute, schon recht lange. Das ist schon recht lange. Und jetzt zählt er auf. Das ist ja nicht irgendein Volk. Sie sind ja doch Israeliten. Und wenn man zurückdenkt, das Wort Israeliten, ja, das war doch der neue Name, den Gott dem Jakob gegeben hat. Jakob ist auch ein schöner Name, aber nach dem Kampf, ja, Fersenhalter, der Hinterhältige, je nachdem, wie man das übersetzt, da ist Israel, Gottes Streiter, natürlich ein ganz anderer Name. Und von Gott gegeben als Name für ihn, aber eigentlich für das Volk, was aus ihm entstanden ist. Sie sind ja doch Israeliten. Ihnen gehört die Sohnschaft, weil Gott an einigen Stellen sagt, ihr seid doch meine Kinder. Und auch Mose hält ihm das vor. Mose sagt, ich habe die doch nicht alle gezeugt. Ja, als Mose mal wieder zu viel Anstrengung und Nerven gelassen hat mit dem Volk. Kommen die denn alle von mir? Sind doch deine. Du hast sie hierher gebracht. Ja? Und das, ja, es, die Sohnschaft gehört ihnen. Und die Herrlichkeit. Ob Paulus da an die vielen Herrlichkeitsoffenbarungen Gottes denkt, die sie erleben durften, oder sogar noch meint, der Tempel, ja, wo noch die sichtbare Gegenwart Gottes wahrnehmbar ist, und die Bundesschlüsse. Abraham. Natürlich, Gott hat mit Abraham einen Bund gemacht, wo der Abraham maximal Beifahrer war. Haben wir auch schon hier drüber gepredigt. Und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören die Väter und aus ihnen stammt der Messias. Und auch hier merken wir wieder, ja, Paulus macht nicht nur so eine Ebene, sondern Paulus schraubt die Linie nach oben. Der Messias nach dem Fleisch, der über allem ist, der in Ewigkeit gepriesene Gott. Und da setzt er ein Amen hin. So ist es. Da sind die Übersetzungen etwas unterschiedlich, aber es gibt ganz gute Gründe. Jesus ist über allem. Er ist der in Ewigkeit gepriesene Gott. Und wenn man das denkt, dann muss man ein Loblied singen. Danke. Kann man nicht einfach weiter predigen. Ein Loblied singen und wenn nachher noch jemand das auf dem Herzen hat, Gott dafür zu danken, dass das wahr ist, dass wir das glauben dürfen, ist er herzlich eingeladen. Und dann geht die Predigt in Teil 2. Dann Teil 2. Ja. Mir ist ein Anliegen einfach, wenn man sowas liest, dass man dann nicht einfach so weitergeht, sondern dass man das Lob Gottes, zu dem wir ja aufgefordert werden, auch, kann man vielleicht nicht in jeder Predigt machen, aber dass man das zum Ausdruck bringt. Und ich hoffe, euch geht das auch so. Und weil, ich habe es gehört, dass immer wieder auch, ja, man mag auch Praktisches und aus dem Leben. Weiß nicht, wem es schon so gegangen ist. Michael, wenn du das wieder hinbekommst, ja, danke, wird schon. Letztens, bisschen her schon, da habe ich Offenbarung 4 gelesen und Offenbarung 5. Und da wird ja auch angebetet, ja, ganz viel. Und mächtige Wesen, die herrlicher und größer und schlauer sind, als ich das jemals hier werde, die werfen sich unablässig vor Gott nieder. Und ich sitze so in meinem Sessel und lese das vor mich hin. Und auf einmal denke ich, Samuel, du sitzt hier in deinem Sessel und die herrlichsten aller Wesen, die da beschrieben werden, die liegen vor Gott auf ihren Angesichtern und die 12 oder die 24 Ältesten auch und preisen unablässig Gott. Und dann habe ich gedacht, meine Haltung passt nicht ganz zu dem, was ich gerade lese. Und nachdem ich nicht gern hart auf dem Boden liege, habe ich dann unsere Gymnastikmatte ausgerollt und habe mich einfach mal flach in den Flur gelegt und die Anbetung fortgesetzt. Und stellt euch vor, das war anders. Es war anders als im Sessel. Mit dem Angesicht auf dem Boden zu liegen und Gott anzubeten und aufzuzählen, was er Großartiges gemacht hat. Wenn ihr heute Nachmittag nicht so recht wisst, was ihr tun sollt, könnt ihr das vielleicht ausprobieren. Jetzt geht es weiter, Vers 6. Es ist allerdings nicht so, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle Nachkommen Israels sind Israel. Das hat er ja schon mal ausgelegt. Im Kapitel 2 kam das schon vor, zeige ich nachher noch. Auch ist es nicht so, dass alle Kinder automatisch Same Abrahams sind oder Nachkommen, aber bewusst hier Same, weil es Same die Doppelbedeutung hat, weil es auch gesät wird, weil es weiter Frucht wirkt. Sondern es heißt, in Isaak wird dir Same berufen werden. So ist die sehr wörtliche Übersetzung. Auch nicht Isaak ist der Same, sondern in Isaak wird dir Same berufen werden. Und wir wissen, das ist Jesus. Um ihn geht es da schon letztlich. Weil Gott natürlich in seiner Verheißung an Abraham nicht nur an das Volk Israel denkt, sondern an die Rettung der Welt. Das heißt, sagt Paulus, nicht die leiblichen Kinder sind Kinder Gottes, sondern die, die aufgrund der Verheißung seine Kinder wurden. Die werden als Same angesehen. In Kapitel 2, Vers 28 hatte er das schon mal, denn nicht der ist in Wahrheit ein Jude, der es sichtbar äußerlich ist, und die rechte Beschneidung besteht nicht in dem, was äußerlich am Fleisch vorgenommen wird. Nein, nur der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung muss am Herzen vollzogen sein im Geist. Da schon, in dem Kapitel, wo eigentlich nur die Sünde des Menschen betont wird, gibt es schon Lichter hinein. Ja, Beschneidung am Herzen, im Geist, wo Gott das neu macht. Nicht äußerlich nach den Buchstaben. Die Anerkennung eines solchen Menschen kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Denn das Wort der Verheißung lautet so: Um diese Zeit wäre, also jetzt sind wir wieder zurück im Alten Testament bei Abraham, als er noch den Ismael schon hatte, aber den Isaak noch nicht. Ja, da kommt das Wort der Verheißung. Um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Paulus gibt hier zwei Verse, es gab ja zwei Ankündigungen, die mischt er zu einem Satz und lässt Teile raus, einfach weil er hier einen bestimmten Fokus hat, nämlich auf die Verheißung. Es gab zwei Verheißungen mit der Ankündigung, einmal Sarah wird dir einen Sohn gebären, und dann gab es, ja, in einem Jahr wird das so sein. Und das beides hat er hier drin. Sarah wird einen Sohn haben. Aber nicht nur sie empfing eine göttliche Verheißung, sondern auch Rebekka, die von einem einzigen Mann schwanger war, von unserem Vater Isaak. Interessante Aussage. Ich weiß niemand, der von zwei gleichzeitig verschieden schwanger ist. Aber es geht darum, Abraham hatte zwei Söhne, um die es hier geht, er hatte noch mehr Kinder, aber zwei Söhne, die eine von der Magd, das war nicht der Segenslinie, hat er in Galater auch ausgelegt, wir haben das auch schon gelesen, Kapitel 4, 5, und er hatte den Isaak, das war der verheißene Sohn der Verheißung. Und da kann man noch sagen, okay, das eine war ja nicht die richtige Frau und so, aber jetzt bei Rebekka wird das noch viel spannender. Rebekka konnte erst keine Kinder bekommen, sie war ziemlich ärgerlich darüber und sagt zu ihrem Mann, schaff mir Kinder, wenn das so einfach wäre. Ja, und er hat dann zu Gott geschrien und Gott hat ihn erhört und zu Rebekka geredet. Spannende Sache, wie Gott das macht. Und sagt zu ihr, in dir sind Zwillinge, aber ja, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Sehr ungewohnt für die damalige Zeit. Gott durchkreuzt die Kultur und alles. Ja. Und es bleibt die freie Gnadenwahl Gottes. Denn als sie noch nicht geboren waren und noch nichts getan hatten, weder Gutes noch Schlechtes, damit der entsprechend der Erwählung verfahrene Ratschluss Gottes bestehen bleibt. Ja. Das will Paulus betonen. Gott erwählt, so wie in Kapitel 8 schon. Und wenn Gott erwählt, macht er das einfach. Nicht aufgrund von Werken, denn die hatten ja noch gar nichts getan. Esau und Jakob waren noch Zwillinge im Bauch der Rebekka. Niemand hatte was Gutes, was Böses getan. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund dessen, der beruft, wurde ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich erwählt, nicht Esau. Bibelkenner haben hier schon gemerkt, ich habe Worte verändert. Ja, ich habe bewusst dieses Wort gehasst hier rausgenommen, weil wir mit Hassen etwas verbinden, was eine tiefe emotionale Abneigung beschreibt. Und das ist hier nicht gemeint. Das biblische Wort Hassen hat verschiedene Ebenen. Es kann das bedeuten, aber es gibt eine Reihe von Bibelstellen auch, wo das nicht gemeint ist. Und hier geht es um die Erwählung. Und es heißt eben auch, Jakob habe ich erwählt oder habe ich geliebt, habe ich in Liebe erwählt, Esau nicht. Ob das gerecht ist oder nicht, darüber werden wir uns in den nächsten Predigten Gedanken machen. Wir wissen natürlich, Gott ist gerecht und hier geht es erstmal darum, er hat erwählt. Und Israel und die Menschen, die theologisch nachdenken, müssen das erkennen. Sie haben ja immer gesagt, wir sind doch Abrahams Same. Und Paulus zeigt ja auf, ja, okay, aber da gibt es mehr als ihr. Und selbst bei Abraham, ja, Ismael ist nicht die Segenslinie, sondern Isaak. Und dann kommt Isaak, da gibt es Zwillinge und nicht beide sind die Segenslinie, sondern Jakob ist die Segenslinie. Weil Gott es so bestimmt hat. Punkt. Gott ist Gott und Isaak und Rebekka bestimmen das nicht und wir auch nicht. Was lernen wir aus diesem Text? Genau das. Vielleicht auch noch anderes, was ihr aufgeschrieben euch gemerkt habt. Paulus leidet an der Glaubenslosigkeit seines Volkes. Und da ist die Frage, wie geht es uns? Haben wir auch dieses Empfinden, wo wir wieder Trost von Gott brauchen über das, was noch nicht ist? Und je näher uns die Menschen sind, desto mehr schmerzt es uns natürlich. Das merken wir auch, wenn wir in unsere Familien hineindenken und sehen, wie manche von Herzen fröhlich mit Jesus leben und andere gar nicht. Ja. Aber für unser Volk, ja, lassen wir uns da herausfordern, so wie er für sein Volk zu bitten. Dann lernen wir, der absolut größte Vorzug, sie haben eine Menge Vorzüge, die Israeliten, aber der absolut größte Vorzug der Israeliten ist Jesus. Kein anderes Volk hat jemals Gottes Sohn in sich gehabt, nach irdischer Linie. Österreich ist ein wunderschönes Land mit vielen tollen Leuten, aber das haben wir hier nicht. Klar. Und mir kommt vor, diese Erwählung Gottes ist ein Teil des Problems, was jetzt sich dort unten abspielt. Der Feind, ist auch so beschrieben in der Schrift, bekämpft die, die Gott erwählt hat. Und das zeigt sich auch in Terror und Krieg. Dann lernen wir hier aus diesem Text, Gottes Versprechen, auch wenn es um unsere Leben geht, müssen genau betrachtet werden. Da liest man, Abraham, in dir werden gesegnet alle Völker, okay, fertig, Punkt. Na, nicht ganz so einfach. Bisschen genauer hinschauen, genau betrachten, was sagt Gott und was sagt er eben nicht. Und das will Paulus seinen Freunden, den Israeliten, da auch deutlich machen. Und das Vierte, daran können wir uns reiben oder nicht, Gott erwählt, wen er will. Ich sage hier auch, wenn es im Text nicht drin ist, es gibt noch andere Bibelstellen, wo er in die Welt hineinruft, kommt her zu mir alle. Die gibt es auch, die lassen wir auch stehen, aber die haben wir heute nicht. Grundsätzlich mal, er erwählt, wen er will. Und hier geht es erstmal um Völker, um die Erwählung Israels. Und dann im Weiteren, schon in Kapitel 8 und auch vorher, diese große Türöffnung durch Jesus für alle, die zu ihm kommen. Er als der wirklich erwählt ist, nochmal als Retter der Welt erwählt ist und das getan hat, öffnet die Tür nicht nur für die Juden, sondern für alle. Und in der Spannung werden wir noch ein bisschen weiter Gottes Wort miteinander betrachten die nächsten Wochen. Amen.